Liebe Geschwister, wir wollen heute Fortsetzung halten. Wenn ich mich nicht verguckt habe, dann ist die letzte Predigt dazu am 28. Februar dieses Jahres von mir gehalten worden. Und wir machen weiter in Epheser 5 ab Vers 1. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben, als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch nicht von schändlichem Tun und von närrischem oder losem Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Liebe Geschwister, der Herr hat uns augenscheinlich völlig unterschiedlich erschaffen. Das betrifft sowohl unsere Gaben, unsere Talente, unsere Fähigkeiten, aber auch unsere Schwachpunkte, unsere Schwachstellen. Der eine hat Gesundheit, die nichts erschüttern kann, und der andere ist vielleicht eher kränklich. Einer mag ein Genie in Mathe sein, und der nächste kann noch nicht mal 2 und 2 zusammenzählen. Der eine von uns mag vielleicht ein Bierchen trinken können, und der Nächste macht besser einen Riesenbogen um das Bierchen, denn selbst ein kleines Bierchen würde ihn vielleicht zum Weitertrinken animieren. Ist nun der eine von uns besser als der andere? Ich glaube kaum. Und manchmal kommt es einem so vor, dass was bei dem einen im Minus zu verbuchen ist, beim anderen im Plus steht und umgekehrt. In der Ehe, liebe Geschwister, mag das sogar ganz nützlich sein, denn dann ist man am Ende zu einer vollkommenen Einheit verbunden. Und das Ganze dient dann zum Wohle beider Partner. Auch wenn es, wer von uns verheiratet ist, bisweilen natürlich nicht immer einfach ist. Der eine mag vielleicht den sonnigen Süden, der andere den kalten Norden. Der eine trinkt vielleicht gerne kräftigen Kaffee, der andere das genaue Gegenteil. Der eine hört Rockmusik und der andere Klassik. Also das mag nicht immer einfach sein, aber durchaus kann man sich dadurch auch ergänzen. Eines dürfen wir auf jeden Fall wissen, liebe Geschwister. Gott allein wusste, warum er uns so geschaffen hat. Er hat es einfach zunächst mal so getan. In unserer Bibelstelle steht gleich in Vers 1 der Satz: So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. Ich weiß nicht so genau, was ihr so alles als Kinder gemacht habt. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Aber eine Beschäftigung, die ist eigentlich immer wieder ganz interessant ist, wenn man sich selbst verkleidet. Ja? Das ist leider heutzutage nicht mehr so ganz einfach. Man kann nicht heute ein Kostüm einfach mal so überstreifen. Das ist gefährlich, liebe Gemeinde, denn man gerät leicht in den Verdacht, vielleicht eine fremde Kultur verulken zu wollen oder noch viel Schlimmeres. In meiner Naivität ist das nicht immer ganz nachvollziehbar, Denn ich weiß nicht, wie ihr das früher gehandhabt habt, aber in der Regel wählt man ja ein Kostüm, da man ja vielleicht so sein möchte, auch wie die Figur, die dieses Kostüm vielleicht verkörpert. Also beispielsweise habe ich mich früher als Indianer verkleidet, weil die Indianer mutig waren und kühn. Und ich vielleicht auch gerne so sein wollte. Das heißt, das Kostüm ist somit Ausdruck von einer Wertschätzung. Und ich wäre in meiner Naivität nicht im Traum darauf gekommen, dass ich mit meinem Indianerkostüm eine andere Kultur herabsetzen wollte. Aber mal abgesehen von den politisch korrekten Fallstricken unserer Tage, wir wissen leider auch, also zumindest mir ging es so, dass der Federkopfschmuck aus mir noch nicht den Häuptling gemacht hat und leider auch die Plastikpistole mich nicht zum Revolverhelden gemacht hat. Aber, liebe Geschwister, man darf ja zunächst einmal träumen. Die Bibel fordert uns jedoch an dieser Stelle nun auf, Gott nachzuahmen. Wir ziehen hier kein Kostüm an, aber wir sollen, denke ich, als Christen uns so verhalten, wie dies Gott bzw. unser Herr Jesus wohl auch getan hätte. Das macht Sinn, das klingt auch nachvollziehbar. Und vielleicht, wenn man da zuerst das hört, denkt man, naja gut, das wird ja so schwer dann auch nicht sein. Aber diese simple Aufforderung, die ist durchaus komplexer, schwieriger, als man das vielleicht auf den ersten Blick hin annehmen würde. Zunächst einmal ist eines wichtig. Wer gibt die Spielregeln vor? Gott. Das möchte ich auch ganz zu Anfang mal dick unterstreichen. Und vielleicht in einfachen Worten ausgedrückt, sagt die Bibel ja hier nichts anderes als auf Gott bezogen, folge mir nach und mache mal alles so, wie ich es auch machen würde. Und ich denke, dass auch in dieser Aufforderung gleich das größte Problem mit verborgen liegt. Wir kommen wieder mal zu unserer Unterschiedlichkeit zurück vom Anfang. Wir stellen uns jetzt mal einen Basketballspieler vor. Das sind in der Regel große Menschen. Wenn ich mir jetzt so einen Riesenmensch vorstelle, 2 Meter groß, und jetzt sagt zu mir, na komm, folge mir nach und ahme mich mal nach, dann befürchte ich, dass ich damit große Probleme bekommen würde. Wenn dann ein anderer käme, der genauso groß ist, für den wäre diese Übung wahrscheinlich relativ simpel. Vielleicht hätte der sogar seinen Spaß dabei. Jetzt komme ich stelle mir den Basketballspieler vor und jetzt kommt ein kleiner Mensch daher und der sagt zu dem Großen, komm, folge mir nach. Und dann kriecht er wegen mir in eine enge Höhle rein. Dann wird der große Basketballspieler wahrscheinlich große Probleme und Schwierigkeiten bekommen. Ich dagegen, liebe Gemeinde, würde freudig folgen. Bei meiner Größe würde ich wahrscheinlich durch die Höhlengänge aufrecht schreiten können. Und wenn ich jetzt so die Wahl hätte, würde ich natürlich sagen, ich nehme die Höhle und nicht das Basketballspiel. Und liebe Geschwister, da sind wir schon an einem Kernproblem unseres Menschseins. Wir Menschen lieben es natürlich, dass wir etwas auswählen dürfen. Ja? Wenn es heißt, du hast die Wahl. Und heutzutage ist es ja noch viel besser geworden. Wir wollen keinen mehr ärgern, wir wollen keinen mehr diskriminieren. Und so gibt es in der Regel auch für alles und für jeden Sonderregelungen, Ausnahmen, Extrabrücken, Hilfestellungen. Und am Ende sind wir alle froh und glücklich und erreichen gemeinsam das Ziel, das gemeinsame Ziel. Das Problem ist jetzt, bei Gott ist das ein bisschen anders. Das Ahme mich nach der Bibel steht hier ganz groß und mächtig im Raum, obwohl Gott ja ganz genau weiß, wie unterschiedlich wir sind.
Da wird, das muss man sich vorstellen, dieser 2-Meter-Riese mit dem Kleinen in eine Mannschaft gepackt und dann sind am Ende alle Aufgaben gleich. Ja, liebe Geschwister, soll das etwa fair sein? Gott ist doch die Liebe. Ja, wenn er uns liebt, wie kann er denn dann Dinge von uns fordern, die ganz unmöglich sind? Vor allem, wie kann er denn alle gleich behandeln? Das ist doch wirklich unfair, oder? Da wir zumindest eines wissen dürfen, dass es bei Gott keine Zufälle gibt, so müssen wir zumindest annehmen, dass Gott sich hierbei etwas gedacht hat. Und wir dürfen auch annehmen, dass Gott einen Grund dafür, einen guten Grund dafür gehabt hat, dass er gleiche Regeln für alle aufstellt. Bei Gott gibt es im Übrigen auch nicht diese Eselsbrücken und Hilfestellungen. Aber warum? Was beabsichtigt Gott wohl damit? Wenn wir uns mal ganz ehrlich zusammensetzen und uns nicht selbst in die eigene Tasche lügen, was wir Menschen gerne tun. Wir schauen in die Bibel, wir schauen uns den Menschen an, so wie er vor uns steht. Dann dürfen wir wahrscheinlich feststellen, dass wir Menschen oftmals den Weg des geringsten Widerstandes gehen wollen. Vielleicht seid ihr anders und sagt, ich weiß gar nicht, was er will. Gut, dann spreche ich von mir, ich kenne das. Ich gehe oftmals gerne den Weg des geringsten Widerstandes. Und wir schätzen es auch, also zumindest ich tue das, wenn Widerstände teilweise ausgeräumt werden und die Stolpersteine plötzlich weg sind und wir sozusagen so fröhlich dahin schreiten können. Und gerade in heutiger Zeit wird das ja auch von Kindesbeinen an trainiert. Da soll keiner benachteiligt sein. Keiner soll sich ausgegrenzt fühlen. Aber leider, leider, liebe Geschwister, befürchte ich, dass wir Menschen dadurch oftmals ein völlig falsches Bild vermittelt bekommen, nämlich das Bild, hey, es gibt keine Unterschiede, wir sind doch alle gleich. Und hier muss man, glaube ich, aufpassen, was die Wertigkeit des Menschen anbelangt. So ist das hundertprozentig richtig. Aber trifft es auch auf die anderen Bereiche zu? Also ehrlicherweise müssten wir wahrscheinlich antworten, nein. Es gibt große Menschen, es gibt kleine Menschen. Es gibt sportliche Menschen, es gibt unsportliche. Es gibt ruhige und es auch gibt nervösere. Das ist einfach so. Wenn die Bibel also Anforderungen an uns stellt, die bisweilen von uns nicht oder nur sehr schwer zu erfüllen sind, so hat dies seinen Grund. Und ich glaube, dass das auch ein Grund dafür ist, dass wir unbedingt die gesamte Bibel lesen und auch die gesamte Bibel verkünden müssen. Wir dürfen uns nicht nur die Stellen raussuchen, rauspicken, die wir gerade als angenehm empfinden. Bei der Vorbereitung der Predigt habe ich mich an Markus 10 erinnert gefühlt. Da kommt ein junger Mann, der kommt zu Jesus und er scheint in seinem Leben einige Dinge ganz richtig gemacht zu haben. Das heißt hier ab Vers 17, Markus 10, Vers 17, und als er hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Er kniet nieder vor Jesus, zeigt Ehrfurcht. Das Schöne ist, wie Jesus reagiert. Er sagt nicht, oh schön, dass da überhaupt einer gekommen ist, jetzt sage ich dem bloß nichts Böses. Er kritisiert ihn gleich von Anfang an, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Und dann sagt Jesus, du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Interessant ist, sind alles diese menschlichen Gebote, die göttliche Komponente, lässt der Herr Jesus erstmal weg. Und der junge Mann sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Hut ab, kann man da nur sagen, Hut ab. Und Jesus sah ihn an und, das finde ich auch so schön, er gewann ihn lieb. Ja, Jesus gewann ihn lieb. Und er sprach zu ihm, auch das ist so schön, naja, eines fehlt dir noch. So wie man so beiläufig sagt, naja, da ist noch eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit. Geh hin und verkauf alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Das Interessante ist ja, der Mann scheint ja eigentlich auf einem ganz guten Weg zu sein. Liebe Freunde, so eine kleine Hilfestellung. Eine kleine Trittleiter. Irgendetwas. Und schon wäre er doch am Ziel gewesen. Oder warum hat der Herr Jesus nicht einfach mal hier an der Stelle den Reichtum ausgeklammert? So nach dem Motto, naja, der Recht funktioniert ja scheinbar. Wäre das nicht fair gewesen? Aber Jesus tut genau das nicht. Warum? Nun, ich denke, wir werden der Frage näher kommen, wir werden sie vielleicht sogar beantworten können, wenn wir uns ehrlich die Frage stellen, was ist eigentlich das Menschen Hauptproblem? Ich glaube, ich denke, es ist dieses, ich möchte gerne sein wie Gott. Im ersten Buch Mose im Garten Eden wird das deutlich. Der Stolperstein und ihr werdet sein wie Gott. Wenn aber der Mensch wirklich sein will wie Gott, dann muss er auch seinen Ansprüchen genügen. Und hier, liebe Geschwister, hier scheitert der Mensch. Hier muss er scheitern. Und damit dieses Scheitern dem Menschen auch klar wird, gibt es Regeln. Und diese Regeln gelten für alle. Wir sollen uns die Regeln als Mensch nicht aussuchen. Das heißt, ich wähle mir nicht aus der Bibel die Regel aus, die ich vielleicht gerade erfüllen kann. Sondern wir sind mit der ganzen Fülle und der ganzen Wucht des göttlichen Maßstabs konfrontiert. Hier gibt es keinen Seiteneingang, es gibt keine Abkürzung, es gibt auch nicht die Trittleiter. Für mich sozusagen die Trittleiter, die ich hinstelle, damit ich an den Basketballkorb rankomme. Die gibt es nicht bei Gott. Und damit ich das auch, damit ich das merke, wirklich merke, ist es wichtig, die ganze Bibel zu lesen und, was auch ganz wichtig ist, den gesamten Ratschluss der Bibel zu predigen. Ganz gleich, ob mir dieser Text nun passt oder ob er mir nicht passt. Vers 2. Auch hier wird ein unmögliches Unterfangen präsentiert. Und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Dieses arme mich nach wird hier mit Christus in Verbindung gebracht. Seine Liebe ging ja so weit, dass er, obwohl er überhaupt nicht schuld war, er war nicht schuld, er hatte damit nichts zu tun, aber er ist ans Kreuz gegangen für unsere Sünden. Und diese Liebe, diese bedingungslose, so weitgehende Liebe, die soll ich jetzt vor Augen haben und die soll ich nachahmen? Das ist auch eine Aufgabe, die absolut unlösbar ist. Hier legt Gott doch schon wieder einen Maßstab an, der nicht zu erfüllen ist. Wo bleibt denn hier die Fairness? Und dann folgen die Verse 3 und 4. Ich bin von einem Bruder gefragt worden, und hattest du Freude bei der Vorbereitung der Predigt? Und ich sagte, naja, die Verse 3 und 4, liebe Geschwister, die Verse 3 und 4, die hätte ich gerne weggelassen. Die hätte ich gerne weggelassen. Sie stellen nämlich für mich eine Herausforderung. Es heißt hier von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht, soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch nicht von schändlichem Tun, von närrischen oder losem Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. In diesen zwei Versen steht das Reden im Mittelpunkt. Und der Herr macht uns darauf aufmerksam, dass nicht nur das Tun verwerflich sein kann, sondern sogar das Reden über Dinge Gott Unehre bereiten kann. In Matthäus 12 heißt es dazu etwas präziser noch, Matthäus 12, Vers 36, 37, ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie reden. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Wenn wir das lesen, müssten wir es, denke ich, alle mit der Angst zu tun bekommen. Denn was haben wir vielleicht in unserem Leben nicht alles gesagt? Für mich persönlich ist klar, dass das ein absolut unüberwindliches Hindernis auf dem Weg zu Gott darstellt. Das ist beispielsweise mein Berg, der vor mir steht. Und ich werde diesen Berg nicht bezwingen können. Und ich weiß, dass mein Urteil an dieser Stelle gefällt ist. Jakobus 3, auch die Stelle ist mir in den Sinn gekommen, ab Vers 1. Nicht jeder von euch, mein Brüder, soll Lehrer werden, da wir doch wissen, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir verfehlen uns mannigfaltig, alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mensch und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rechnet sich große Dinge zu. Siehe, ein kleines Feuer, welch ein Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt voll Ungerechtigkeit ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und setzt das ganze Leben in Brand und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das aufrührerische Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, der nach dem Bilde Gottes gemacht ist. Aus einem Munde kommen Lob und Fluchen, das soll nicht so sein, meine Brüder und Schwestern. Wenn ich diese Zeilen lese, so muss ich vor Gott bekennen, Herr, vergib mir, denn ich sündige an dieser Stelle immer und immer wieder. Und wenn du, Herr, mir keine Gnade erweist, so kann ich vor dir nicht bestehen. Und hier kommen wir zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt stillere Typen. Die haben vielleicht in ihrem Leben drei Sätze gesprochen. Die mögen an dieser Stelle sagen, tja, ich weiß gar nicht, was du für ein Problem hast. Ich rede eh nicht. Kann ja nichts Falsches sagen. Aber ich weiß, liebe Schwester und lieber Bruder, wenn Gott mit euch angefangen hat zu arbeiten, dann werdet ihr auch euren Berg bekommen. Jeder bekommt seinen Berg. Jeder bekommt ihn. Und jeder von uns muss scheitern an diesem Berg. Es gibt nur eine, der hier nicht gescheitert ist. Das ist Jesus Christus. Er musste nie vor Gott bekennen, Herr, vergib mir, denn ich habe gesündigt. Er war der Einzige ohne Fehl und ohne Tadel, der über diese Erde gewandelt ist und der diese Erde damit auch hätte wieder verlassen können. Sein Leben ist nicht zum Tode verurteilt, so wie das bei jedem von uns hier der Fall ist. Und deshalb ist dieser Gang ans Kreuz gar nicht hoch genug einzuschätzen. Das heißt, er nahm eine Strafe auf sich, die für ihn ja gar nicht bestimmt war. Das Todesurteil galt ja mir und es gilt dir. Das Wort der Bibel, Gottes Gebote, Gottes Vorgaben, die es zu erfüllen gilt, sprechen uns ja das Urteil, jeden Tag aufs Neue. Und wenn es das eine ist, was du vielleicht einhalten kannst, dann wirst du an der anderen Seite, an einer anderen Stelle scheitern. Auch da hat die Bibel im Übrigen vorgebeugt, dass wir wirklich hier unseren Mund gestopft bekommen. In Jakobus 2, Vers 10 heißt es, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du so also nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Es gibt hier keinen Ausweg. Wenn wir die Bibel wirklich vollumfänglich verkünden, gibt es keinen Ausweg. Es gibt keinen. Es gibt nur einen einzigen. Dem Worte Gottes können wir nicht entkommen. Wir Menschen, wir hätten das so gerne. Ja, wir stricken uns oftmals unser eigenes Gesetz zusammen. Wenn wir mit Menschen über Gott sprechen, dann kommt man oft an den Punkt, dass es heißt, das und das kann ich gut nachvollziehen, aber das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Das ist doch Quatsch. Und leider hat sich die christliche Kirche, in der ich, sagen wir mal, alle Gemeinden da mal mit subsumiere, hat sich die Kirche leider diesem Zeitgeist oftmals angepasst. Das heißt, wir predigen nicht mehr das ganze Wort Gottes, sondern wir lassen Dinge weg oder aber wir sagen, das passt nicht mehr in unsere Zeit. Das ist nicht mehr zeitgemäß, liebe Freunde. Und damit schaffen wir es, die Klippen zu umschiffen. Das Schifflein kentert plötzlich nicht mehr, indem ich all diese Stolpersteine ausräume und nur noch das übrig lasse, von dem ich sage, ja gut, da kriegen wir irgendwie schon hin. Tja, und da sind wir eigentlich bei kleinen Kindern. An der Stelle musste ich an dieses Kinderlied von Pippi Langstrumpf denken. Ich mag Pippi Langstrumpf nicht unbedingt, aber dieses Kinderlied ist so passend. 2 mal 3 macht 4, wide wide wit und 3 macht 9. Ich mache mir die Welt, wide wide wit, wie sie mir gefällt. Das sind Kinderspiele, liebe Geschwister. Damit betrügen wir uns selbst. Gott können wir damit nicht betrügen. Bei ihm werden wir da auf taube Ohren stoßen. Gott ist heilig und Gott ist unwandelbar. Mit ihm kann ich nicht handeln, wie auf dem Markt, nach dem Motto, können wir nicht noch irgendwie ein bisschen handeln? Nein, nicht bei Gott. Gott hat uns das gesamte Wort gegeben, damit ein jeder einsehe, dass er vor Gott nicht bestehen kann. Das heißt, die Bibel soll uns hier das vorlaute Mundwerk stopfen. Wir sollen demütig werden, damit wir zubereitet werden für Gott. In Lukas 1 gibt es Marias Lobgesang. Gibt es auch ein schönes Weihnachtslied, aber das bezieht sich hier auf diese Lukas-Stelle. Ab Vers 51, er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Liebe Geschwister, wir müssen Hungrige sein vor Gott, die wissen, dass allein er uns satt machen kann. Wir müssen in Niedrigkeit vor ihn treten und wir müssen bekennen, dass wir ihm von uns aus nichts zu bringen haben. Wir müssen Bettlern im Geiste gleich vor Gott stehen und bekennen, dass wir von uns aus seinen Vorstellungen und seinen Gesetzen niemals entsprechen werden. Wir sündigen und wir fehlen jeden Tag und sind des Himmelreiches unwürdig. Das ist die bittere Wahrheit. Was sollen wir tun? Und die schönste, die froheste Botschaft lautet: Du kannst gar nichts tun. Du kannst nichts tun, denn alles ist bereits getan. Der Herr Jesus hat es getan. Es ist bereits vollbracht. Er nahm die Strafe auf sich, die uns gegolten hat. Er ließ sie ans Kreuz schlagen, damit nicht wir diese Strafe zu erdulden haben. Er stieg in das Reich des Todes hinab. Er stand am dritten Tage wieder auf von den Toten. Er ging uns hier voran. Er fuhr auf in den Himmel. Er sitzt nun zur Rechten des Vaters. Er hat alles für uns getan, damit wir Menschen nicht versuchen müssen, mit einem Sieb Wasser zu schöpfen. Er ist unsere Zuversicht. Er ist unser Fürsprecher. Er ist unser Stecken und Stab, selbst in dunkelster Nacht. Und damit wir diese Wahrheit auch annehmen können, muss uns daher dieses Wort Gottes immer und immer wieder neu gepredigt werden. Denn es dient dazu, dass wir ungeschminkt erkennen, wer wir in den Augen Gottes sind. Verlorene Sünder, die einen Erlöser brauchen. Nur durch Jesu Tod am Kreuz sind wir vor Gott gerechtfertigt. Von uns aus können wir hier absolut nichts, nichts, nichts hinzufügen. Und das Wort, die Bibel, dient im weiteren Verlauf des Christenlebens dann auch als Richtschnur für unser Leben mit Gott. Wir sind alleine aus Glauben gerechtfertigt, aber ein Leben mit Gott wird immer auch ein Leben in der Heiligung sein. Und diese Heiligung, die wird uns dann auch dieses arme Mich nach aufs Herz legen und wir streben freudig danach, unserem Herrn hier ähnlicher zu werden. Das Wollen und das Vollbringen kann ganz allein Gott hier schaffen. Das heißt, wir können uns das Himmelreich nicht verdienen, das meine ich damit nicht. Aber wir folgen ihm nach in Dankbarkeit, um ihm etwas darzubringen. Und ja, wir werden immer wieder straucheln und wir werden immer wieder fallen. Aber wir dürfen, liebe Geschwister, immer wieder aufstehen. In dem sicheren Wissen, dass wir nicht als Verdammte das Richtschwert zu erwarten haben, sondern als geliebte Kinder gerechtfertigt durch Jesu Tod am Kreuz vom Vater aufgenommen sind. Und er uns seine liebende Hand entgegenstreckt. Und dafür ganz allein wollen wir jeden Morgen dankbar sein. Amen. Ich möchte noch mit uns kurz beten. Lieber Vater im Himmel, danke, 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 dass es nur einen Weg zum Vater gibt und du bist dieser Weg. Wir alleine von uns aus können nichts tun. Du wolltest es so, Herr, und dafür danken wir dir. Dir allein sei Lob, Preis und Ehre. Amen.